Der Text für die heutige Predigt findet sich im ersten Buch Könige, Kapitel 19. Und ich lese ab Vers 1 bis Vers 18. Und Ahab erzählte der Isabel alles, was Elia getan und wie er alle Propheten mit dem Schwert getötet hatte. Da sandte Isabel einen Boten an Elia und ließ ihm sagen: Bist du Elia? So bin ich Isabel. Die Götter sollen mir dies und das antun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, was du ihnen getan hast. Da fürchtete er sich und machte sich auf und ging fort, sein Leben zu retten. Als er nach Beersheba in Juda kam, ließ er seinen Diener dort. Er selbst aber ging in die Wüste, eine Tagesreise weit, und als er hingekommen, setzte er sich unter einen Ginsterstrauch. Da wünschte er sich den Tod und sprach: Es ist genug. So nimm nun, Herr, mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich unter dem Ginsterstrauche schlafen. Auf einmal aber berührte ihn ein Engel und sprach zu ihm: Steh auf und iss. Als er sich umschaute, siehe, da fand sich zu seinem Häupten ein geröstetes Brot nebst einem Krug mit Wasser. Da aß er und trank und legte sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal, berührte ihn und sprach: Steh auf und iss, sonst ist der Weg für dich zu weit. Da stand er auf, aß und trank und wanderte dann Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Gottesberg Horeb. Dort ging er in eine Höhle hinein und blieb darin über Nacht. Und siehe, da erging an ihn das Wort des Herrn: Was tust du hier, Elia? Er antwortete: Geeifert habe ich für den Herrn, den Gott der Herrscher, denn Israel hat dich verlassen, deine Altäre haben sie niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Ich allein bin übrig geblieben, und sie trachteten danach, mir das Leben zu nehmen. Er aber sprach: Geh hinaus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Siehe, da ging der Herr vorüber. Ein großer, gewaltiger Sturm, der Berge zerriss und Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Aber der Herr war nicht in dem Sturm. Nach dem Sturm ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Nach dem Erdbeben ein Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer. Nach dem Feuer das Flüstern eines leisen Wehens. Als Elia dieses hörte, verhüllte er sein Angesicht mit dem Mantel, ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Siehe, da sprach eine Stimme zu ihm: Was tust du hier, Elia? Er antwortete: Geeifert habe ich für den Herrn, den Gott der Herrscharen. Denn Israel hat dich verlassen, deine Altäre haben sie niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Ich allein bin übrig geblieben und sie trachteten danach, mir das Leben zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm: Auf, ziehe wieder deines Weges aus der Wüste nach Damaskus, geh hinein und salbe Hazael zum König über Syrien. Jehu aber, den Sohn Nimja, sollst du zum König über Israel salben, und Elisa, den Sohn Sapats von Abel-Mehola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stadt. Und so wird es kommen: Wer dem Schwerte Hazaels entrinnt, den wird Jehu töten, und wer dem Schwerte Jehus entrinnt, den wird Elisa töten. Doch 7000 will ich in Israel übrig lassen, alle, deren Knie sich vor Baal nicht gebeugt und deren Mund ihn nicht geküsst hat. 1. Könige 19. Ja, da merkt man, das ist natürlich so vom Alltagsbezug ein bisschen von unserem Erleben und unserer Wirklichkeit weg. Vielleicht muss man noch ein bisschen auch darum herum erzählen, was genau passiert ist. Isabel ist Königin. Und Ahab, König. Das ist so ziemlich die dunkelste Zeit in der Geschichte Israels, die wir beschreiben können. Denn Isabel fand es absolut wunderbar, die Heiligtümer der Juden kaputt zu machen und verkommen zu lassen und stattdessen den Baalskult zu unterstützen. Und der Baalskult, das war relativ grausam. Das waren große Altäre, in denen großes Feuer entzündet wurde, und das waren dann so Fratzengesichter, und in die offenen Fratzen, in denen das Feuer loderte, wurde das Opfer hineingeworfen. Das war sehr martialisch, und die höchste Steigerungsform bestand dann darin, dass Säuglinge geopfert wurden. Das war das Beste, was man machen konnte. Und es gab damals zu der Zeit, in der Elia auch dann als Prophet wirkte, immer wieder diese Säuglingsopfer als das größte Opfer, was ein Mensch bringen kann. Und Mütter wurden gezwungen, ihre Säuglinge selbst in diesen offenen Feuerschlund zu werfen. Der Baalskult. Die Priester waren nicht minder drauf. Die haben gerne dann auch sich selbst geritzt und geschlagen, bis sie blutig waren an allen Stellen des offen zugänglichen Körpers. Und all das war eben ein martialischer Kult, der viel mit Gewalt und Macht und Unmacht zu tun hatte. Ihr Mann Ahab, der fand den Kult nicht so interessant, aber der mochte einen anderen Kult sehr gerne, nämlich den Aschera-Kult. Über den haben wir schon mehrfach in den letzten Monaten und Jahren im Gottesdienst auch etwas gehört. Das ist nämlich der Kult, wo Männer in den Tempel gingen und um die Fruchtbarkeit, die sie für das Land suchen, sich dann zu den Tempeldirnen begeben haben, um dort einmal die Fruchtbarkeit so exemplarisch zu üben. Das heißt, es war geordneter Beischlaf im Tempel als Religion. Eine Religion, die für viele Männer hochinteressant war und die regen Zulauf fand. Es gab hunderte von Tempelprostituierten, deren Job nichts anderes war, als den ganzen Tag Männer zu beglücken im Namen dieser Göttin Aschera, in deren Namen sie dort gelebt und gearbeitet haben. Das ist die Situation, die Elia vorfindet. Nämlich, dass auf der einen Seite es im Land hunderte von Baalspriestern gibt, mit diesem sehr martialischen Kult, und auf der anderen Seite diesen nicht ausrottbaren Fruchtbarkeitskult der Göttin Aschera oder auch Astarte, beide Namen sind parallel benutzt worden. Und er muss feststellen, auch in Israel ist das Standard. In Israel hat die Isabel, die wirklich keinen guten Ruf hat, zudem alle Priester des Kultes, für den Elia steht, töten lassen. Das heißt, er hat im ganzen Land geguckt, wo es Priester gibt, die mit dem Jahwe-Kult zu tun haben, und wo immer sie dieser habhaft wurde, wurden diese getötet. Und dann kommt eine große Dürre über das Land, über mehrere Jahre. Eine Dürre, die für das Volk existenzbedrohend wird. Weil klar war, wenn es jetzt in diesen Wochen nicht mehr regnet, dann ist das nicht mehr eine Hungersnot, dann ist das eine ultimative Katastrophe. Weil die Vorräte noch für diesen einen Winter reichen würden. Aber wenn es dann im Frühjahr keine Ernte gibt, weil es nicht geregnet hat, dann war es das. Tod. Massensterben. Das ganze Volk steht vor dieser Situation, dass sie das nicht mehr schaffen. Nach 3 Jahren gibt es keine Reserven mehr. Entweder es regnet oder dieses Volk ist zu Ende. Und in dieser Situation hat Elia eine Aufgabe bekommen, die er von Gott verstanden hat. Nämlich, er sagt zu dem König Ahab, dass es regnen werde. Er geht zu dem König und sagt, nicht Jahwe ist der Verderber, dass es 3 Jahre im Land nicht geregnet hat, sondern schuld sei der Baalskult und der Aschera-Kult. Und er sagt, lass uns doch mal einen Deal machen. Wir gehen auf einen Berg und dort soll jede Religion 2 Stiere schlachten. Einen Altar bauen, ihren Gott anrufen und dass er dann Feuer vom Himmel fallen lasse und der Gott, der Feuer vom Himmel fallen lässt und dann diese beiden Stiere, die dort liegen, komplett verzehrt. Also die sollen komplett verbrannt werden. Dieser Gott soll der sein, an den alle glauben. Und Ahab und Isabel sagen, ja klar, haben wir doch nichts zu verlieren. Was soll auch Jahwe machen? Ich meine, da hatte man keine Vorerfahrung in irgendeiner Art und Weise, dass da irgendwelche dramatischen Dinge passiert seien. Wie viel Mut erfordert es allein für einen Propheten, der die Vermutung hat, ich bin der Letzte. Ich bin der einzige Überlebende. Wie viel Mut kostet es einen Propheten, vor seinen König zu treten, von dem er genau weiß, dass dieser ihn ebenso wenig gut leiden kann wie die Königin, die nur den Wunsch hat, ihn auch zu töten, seiner habhaft zu werden. Und den beiden zu sagen, wir haben da so eine Idee. Wir möchten gern mal, dass diese 3 Gottheiten konkurrieren. Sie lassen sich drauf ein. Sie gehen auf den Berg und es passiert. Von Aschera hören wir übrigens nichts mehr. Also die haben anscheinend keine Stiere geschlachtet, sondern da haben sich dann vermutlich die Männer durchgesetzt und gesagt, komm hier, wir haben Baalspriester, das ist doch unsere Disziplin. Also wenn es hart kommt und weh tut und Blut fließt, das können wir doch viel besser. Und sie haben es getan. 2 Stiere geschlachtet, einen Altar gebaut und dann beten die Baalspriester und beten und rufen ihren Gott an und beten und nichts passiert. So, und nun wird Elia richtig keck und frech. Und er sagt nämlich den Baalspriestern, ruf doch lauter! Er ist ja ein Gott. Er ist wohl in Gedanken oder abseits gegangen oder auf Reisen. Vielleicht schläft er auch und wird erwachen. Böse, böse, ne? Ziemlich große Klappe, ne? Für jemanden, der der Letzte seiner Zunft ist, ist das eine große Rede. Was die Baalspriester dann machen, sie greifen zum Letzten, was sie tun können, nämlich selbstverletzendes Verhalten. Das heißt, sie bringen sich massivste körperliche Wunden bei, bis das Blut von ihren Körpern fließt. 450 Baalspropheten auf einen Haufen, die um einen selbstgebauten kleinen Tempel mit zwei geschlachteten Stieren toben. Das Königshaus als Zuschauer, die sicherlich die Anhängerin der Aschera und scheinbar alleine, ich weiß es nicht, Elia. Nichts passiert. Was dann Elia macht, ist ja nochmal unverfroren, also richtig unverfroren. Elia sagt nämlich den Umstehenden, pass mal auf, jetzt bin ich ja dran. Ist ja viel zu leicht, ne? Zwei geschlachtete Stiere und dann soll Gott also Feuer vom Himmel werfen, ist doch kein Problem. Bringt doch nochmal Wasser her. Und zwar nicht, wenn wir an Krüge denken, sind das nicht kleine Krüge, die damit gemeint sind, sondern so ungefähr 80 Liter Krüge. Das war das, was man damals so mitbrachte, wenn eine große Truppe unterwegs war. Und er sagt also 12 Krüge. Zwei Krüge, es reicht ihm nicht, nochmal zwei Krüge, nochmal zwei Krüge. Das heißt, die Stiere fließen fast weg vor Wasser nach 12 Krügen, die insgesamt verschüttet werden. Und dann betet Elia. Und schwumm kommt das Feuer vom Himmel. Fump, zwei Stiere brennen und verbrennen. Komplett. Komplett. Das nenne ich doch Vollmacht, oder? Ist das Vollmacht? Ist das beeindruckend? Ich meine, zwei große Stiere auf einem Berg mit 12 großen Kübeln Wasser, ein Gebet und das Feuer kommt vom Himmel und verzehrt die Stiere. Ja, so viel zur Frage, wer der wahre Gott ist, sagt Elia. Und das Feuer leckt alles auf, selbst das Wasser. Was dann kommt, ist natürlich klar, das Volk, das dann dabei ist, ist beeindruckt, wirft sich's aufs Angesicht und sagt, okay, die Wette ist eindeutig ausgegangen, wir wissen, welcher Gott der Richtige ist. Was dann kommt, ist nochmal eine Steigerung, ne? Das war dann auch schon im Text erzählt. Die Baalspriester, die sich schon erheblich selbst verletzt haben, werden noch einmal verletzt. Final. Elia geht mit ihnen vom Berg runter zum Bach, Bach Kidron, und schlachtet sie da selbst, sagt der Text. Elia ist derjenige, der, so wie es der Text überliefert, an diesem Tage 450 Baalspriester tötet. Vermutlich, wie man es klassisch damals gemacht hat, Kopf abschlagen. Man beobachte einmal so aus dem Abstand, so als Zuschauer, die Szenerie. Man beobachte einmal, wie das einem selber als Zuschauer so ergangen sein möge, wenn man diesen ganzen Tag erlebt hat. Die Geschichte mit den Baalspriestern, das kleine neckische Zurufen von Elia, na, schläft euer Gott vielleicht? Weckt ihn doch mal, seid doch mal lauter. Das selbstverletzende Verhalten bis hin zu diesem unglaublichen Wunder mit dem Feuer, das vom Himmel fällt und 450 Menschen, die dort am Bach getötet werden. Hammer, oder? Ich meine, Geschichten des Alten Testamentes. So ist man übrigens damals tatsächlich miteinander umgegangen. Also nicht, dass wir uns jetzt wundern. Also wenn wir heute an der Stelle vielleicht Streit haben, auch mit Hauptamtlichen oder mit verschiedenen, also Pastoren oder was auch immer, man einigt sich friedlich und dann geht eine Seite. In der Regel gibt es einen Aufhebungsvertrag und das war's. Ja, wie gut, dass ich nicht vor 3000 Jahren als Pastor gearbeitet habe. Wer weiß, was mir da widerfahren wäre, hätte ich Pech gehabt. Dann kommt noch eine kleine Geschichte am Ende, die dann weniger dramatisch ist, nämlich Elia geht, ich denke, relativ optimistisch und mit geschwellter Brust zu dem König Ahab und sagt übrigens, Ahab, da hinten, da ist eine winzig kleine Wolke am Himmel. Man kann sie kaum sehen, winzig klein. Ich denke, du solltest jetzt ganz husch, husch schnell deinen gesamten Hofstaat nehmen, aber zacke, zacke, sofort nach Hause in deinen Palast reiten, damit du nicht klitschenass wirst, bevor dieses winzig kleine Wölkchen zum Wolkenbruch wird. Man kannte auch damals Wolken in Israel. Und es ist klar, wie der Text erzählt wird, dass dieses winzig kleine Wölkchen alles macht, aber garantiert kein Wolkenbruch. Aber es kommt so. Ahab fährt zurück mit seinem gesamten Hofstaat und auf dem Weg werden sie noch von einem riesengroßen Wolkenbruch erwischt. Israel hat den Regen, den das Land braucht. Vollmacht, Vollmacht, Vollmacht. Wie will man das noch steigern? In seiner potentesten Form. Ja, und dann geht die Geschichte weiter, ne? Isabel, die findet das nicht hübsch. Das waren ihre Propheten. Das waren ihre Lieblinge, diese 450 Propheten. Und sie lässt dem Elia bestellen, pass mal auf, mein Freund. Wenn ich nicht Isabel bin, diese Königin dieses Landes, ja? Ich bin nicht Isabel, wenn du morgen nicht genauso mucksmäuschentot bist wie die Priester, die du getötet hast. Denn ich werde mit dir exakt das Gleiche machen, was du mit meinen Leuten gemacht hast. Glaub mir bei meinem Namen, genauso wird es kommen. Elia ist ja immer noch alleine, ne? Er wähnt sich alleine. Egal, was er erlebt hat, er wähnt sich alleine. Und jetzt verlässt ihn der Mut. Egal, was er vorher erlebt hat. Jetzt kriegt er Muffesausen. Jetzt will er nicht mehr. Und was jetzt passiert, das ist der Klassiker dessen, was man seit ungefähr 35 Jahren Burnout-Syndrom nennt. Klassisch beschrieben in der Bibel des Alten Testamentes. Vor 35 Jahren als Begriff neu geprägt von einem deutschen Psychotherapeuten in den USA. Was wir jetzt erleben, ist das klassische Burnout. Und auch da schon mal der Hinweis, Burnout erlebt immer nur der, der auch vorher gebrannt hat. Wer nicht brennt, kann auch nicht verbrennen. Burnout erwischt die Menschen, die für eine Aufgabe wirklich da sind, die sich wirklich einbringen und die sich wirklich engagieren. Diese Menschen sind gefährdet vom Burnout. Was passiert? Elia, diese leuchtende Gestalt, der gerade eben noch so keck war, der Menschen, die der falschen Religion angehörten, getötet hat, wie es damals, ich sag's nochmal, relativ üblich war. Das war jetzt also für die damalige Zeit normales Verhalten. Der bricht komplett in sich zusammen. Er nimmt seinen Diener mit, er geht mit seinem Diener nach Beersheba. Und Beersheba ist die letzte Stadt im Süden Israels, bereits in der Wüste. Und danach kommt nichts mehr als Wüste, Wüste, Wüste. Bis man dann am Nil in Ägypten wieder auch rauskommt. Das sind einige hundert Kilometer. Und er macht dann in Beersheba Folgendes, also er lässt seinen Diener dort zurück, sagt der Text, und geht komplett eine Tagesreise in die Wüste hinein. Und das weiß dann jeder Sachkundige, der den Text damals gehört hat, was das bedeutet, nämlich das Todesurteil. In die Wüste kann man maximal ohne Wasser einen Tag gehen, dann ist vorbei. Nach einem Tag ohne Wasser in der Wüste kommt man nicht mehr lebend zurück. Das funktioniert nicht. Bei 45 bis 50 Grad ohne Schatten verliert der Körper so viel Wasser, dass alleine der Versuch zurückzukommen nach wenigen Stunden zu einem dehydrierten Menschen führt, dessen Herz versucht gegen anzuschlagen, das Blut wird immer dicker. Und dann gibt es noch einen kleinen Flash, eine Art Halluzination und dann, fump, ist ein Mensch tot. Elia weiß genau das und er will auch genau das. Der will nicht mehr. Und damit ist er auf der Skala der Rangstufe, was Burnout angeht, auch bei der Kategorie Nummer 7 angekommen. Es war also der Psychoanalytiker Herbert Freudenberger, der 1974 in den USA diesen Begriff Burnout geprägt hat. Und der dann mit anderen zusammen, unter anderem mit Wolfgang Schmidbauer, 1977 die Phänomenologie beschrieben hat. 7 Kategorien, in denen Burnout beschrieben werden kann, die vielleicht einmal zur Kenntnis für euch selbst oder für andere, die ihr kennt. Und zwar geht es darum, dass bei den 7 Kategorien 4 bis 5 in der Regel bei Burnout erfüllt werden, wenn jemand Burnout erlebt. Erste Kategorie. Ich habe ein hohes Engagement für Ziele, ich bin sehr aktiv, unentbehrlich, habe nie Zeit, verleugne meine eigenen Bedürfnisse, erlebe eine chronische Müdigkeit und Erschöpfung. Zweite Kategorie, ich bin enttäuscht, desillusioniert, ich erlebe Zynismus, die Unfähigkeit zu geben, bin verständnislos, kann nicht zuhören, Arbeit erlebe ich nur noch als notwendiges Übel, Widerwillen, Tagträume, Fluchtfantasien, aufblühen am Wochenende, prägt das, was Menschen dort erleben. Sie erleben den Verlust von Idealismus und Idealen, erleben den Wunsch, sich auf eigene Bedürfnisse zu konzentrieren, und in der Regel gibt es Probleme auch in der Partnerschaft. In der dritten Kategorie erleben Menschen Schuldgefühle, Gedankenverlorenheit, Nervosität, abrupte Stimmungsschwankungen, unbestimmte Ängste. Sie erleben sich emotional kaum belastbar, Bitterkeit, Abstumpfung, Ruhelosigkeit, Ohnmachts- und Hilflosigkeitsgefühle, Pessimismus, Fatalismus, Reizbarkeit, Depression, Aggression. Kategorie 4, Konzentrations- und Gedankenschwäche. Unorganisiertheit, Ungenauigkeit, Entscheidungsunfähigkeit, kaum noch Initiative, Dienst nach Vorschrift. Unflexibel. Kategorie 5, die Verflachung gefühlsmäßiger Reaktionen. Gleichgültigkeit. Eigenbrödelei, persönliche Kontakte werden weniger, Gespräche werden gemieden, jemand ist mit sich selbst beschäftigt, Einsamkeit. Kategorie 6, Unfähigkeit zur Entspannung, Schwächung des Immunsystems, Schlafstörungen, verspannte Muskeln, Rücken, Kopfschmerzen, Verdauungsprobleme, veränderte Essgewohnheiten, mehr Alkohol, Kaffee, Zigarettenkonsum. Siebte Kategorie, negative Einstellung zum Leben, Hoffnungslosigkeit, Gefühl der Sinnlosigkeit, Selbstmordabsichten, existenzielle Verzweiflung. Wer drei Kategorien für sich erlebt, ist gefährdet. Wer 4 bis 5 Kategorien kennt, ist hochgradig bedroht. Und wer bei allen 7 ein bisschen nicken kann, sollte sich dringend zu erkennen geben, weil tatsächlich Burnout bereits im Vollzug ist. Wenn wir das jetzt einmal angucken, bei Elia, keine Frage. Der gerade eben noch so brannte, brennt aus. Und er kann nicht mehr. Er weiß nicht mehr, was er machen soll. Er hat keine Idee mehr, als denn wirklich, ich will sterben. Ich muss eh sterben. Isabel ist bekannt als gnadenlose Königin. Die kennt keine Gnade. Dann kann ich auch in die Wüste gehen und dort sterben. Es ist immer noch besser, als von ihr getötet zu werden. Und nochmal, viele Leute, die es gerade überlebt haben, berichten, dass der Tod in der Wüste noch ganz angenehm ist. Denn es gibt tatsächlich so eine Art Flash. Kurz bevor der Organismus zusammenbricht, schüttet der Körper nochmal massiv Endomorphine aus, Glücksgefühle, Glückshormone. Und das heißt, die Leute, die dann also in dieser Situation gefunden wurden, direkt kurz vorm Sterben, berichteten, dass es sich ganz gut angefühlt hat. Es war gar nicht so schlimm, zu sterben in der Wüste. Besser als durch das Schwert eines Henkers. Sagt sich Elia, geht hin und will sterben. Was ich beeindruckend finde, ist zu erleben, mit welcher Offenheit das Alte und Neue Testament Menschen, die für Gott brennen, in dieser Klarheit beschreibt. Was wir hier erleben, ist ja nicht das erste Mal. Wir müssen mal aufmerksam die Geschichte von Noah lesen, wie es Noah so ging. Dem ist dann irgendwann auch das Ganze ein bisschen über den Kopf gewachsen. Oder denken wir an Mose. Mose hat ein paar Situationen gehabt, wo er im wahrsten Sinne des Wortes alles hinschmeißen wollte und auch getan hat. Er hat zum Beispiel den ersten Satz von den 10 Geboten auf steinernen Tafeln hingeschmissen. Er, diese Gottestafeln, als er gesehen hat, kaum ist er weg, fangen die da an, einen goldenen Stier zu basteln und ihn anzubeten, die, mit denen er da unterwegs ist. Elia ist nicht der Erste, der das erlebt. Mose hat es übrigens mehrfach erlebt. Und nicht nur Elia, sondern auch Elisa geht es ähnlich. Und wir werden weitere Personen finden, zum Beispiel in Jeremia, dem Propheten, der immer an seiner Berufung irre geworden ist. Und im Neuen Testament können wir über Petrus und auch über Paulus weitere Genossen finden, wo wir feststellen, dass die Bibel in einer unglaublichen Klarheit und Offenheit das beschreibt. Und das ist auch eine der ersten wichtigen Aussagen, wenn ich einen solchen Text angucke, dass ein Leben mit Gott bedeutet, dass wir solche Dinge beim Namen nennen dürfen und können. Ihr kennt doch sicherlich auch Leute mit Burnout, ne? Hast du gehört? Der hat Burnout. Das ist nichts, wo man hingeht und sagt, übrigens, ich habe einen kompletten Burnout, wollte nur mal sagen, ich bin komplett von der Spur, ne, mit allen 7 Kategorien, so, ne, also nur, dass ihr es wisst. Das erzählt keiner gerne. Das ist eher etwas Schambehaftetes, eine Schmach, die sich damit verbindet, wenn jemand Burnout hat. Das ist für uns eher nach dem Motto, da hat es jemand nicht geschafft. Der ist nicht klargekommen mit seinem Leben. Es gibt ganz wenige Menschen, die in der Lage sind, wenn sie Ansätze von Burnout haben oder richtig ausgebrannt sind, es öffentlich zu benennen. Die Bibel tut dies in einer Konsequenz, die fast schon erschreckend ist. Die fast schon etwas Exhibitionistisches hat. Und die macht damit aber auch deutlich, dass Burnout, dass diese Art von Verzweiflungssituation zu menschlichem Leben dazugehören kann und darf und explizit sogar zu menschlichem Leben dazugehören kann, wo Menschen der Berufung Gottes folgen. Das ist kein Fehler im Betriebssystem, sondern das ist etwas, was einfach zu menschlicher Existenz dazugehören darf und auch tut. Und das finden wir im Alten und Neuen Testament konsequent. Und dann ist es eben ganz entscheidend auch die Frage, wie gehe ich damit um? Und dann auch diese Freiheit zu erleben, auch als Gemeinde zu sagen, wenn wir das erleben, bei Menschen, offen damit umgehen. Und es als eine Situation benennen, die uns in unserem Leben begegnen kann. Wenn es einen Ort gibt, wo Menschen eingeladen sind, offen mit solchen Erfahrungen umzugehen, dann ist es die christliche Gemeinde. Wo wir sagen, ja, das gehört zu uns dazu. Menschen, die brennen, sind immer in der Gefahr, dass sie ausbrennen. Und das ist nicht schlimm. Das passiert. Und dass Menschen dann auch nicht mal mehr leben wollen, auch das passiert. Aber Gott ist mit Elia noch nicht fertig. Noch nicht ganz. Gott wird, wie wir in der Folge sehen, nochmal bestätigen, dass alles im grünen Bereich ist. Dass Elia das getan hat, was er tun sollte. Und das ist etwas, was wir vielleicht manchmal kaum verstehen können. Dass selbst Menschen, die genau das tun, was Gott von ihnen will, an dieser Aufgabe verbrennen können. Das hat ein Mose erlebt, das hat ein Jeremia erlebt, das hat ein Elia erlebt. Das gehört zum Teil ihrer Aufgabe. Und ich sage es nochmal, es ist an manchen Stellen in der Nachfolge vielleicht sogar fast unvermeidbar, dass es passiert. Wer eine so große Aufgabe hat, lebt damit auch dann in der Gefahr, auszubrennen. Er hat seine Entscheidung getroffen. Ich will nicht mehr, ich will sterben. Elia war klar und eindeutig Schlussende aus. Gott auch und sagt, läuft nicht, mein Freund. Hier ist ein Engel, hier ist Brot, hier ist Wasser. Und nicht nur Brot, es gibt sogar geröstetes Brot. Das war das Leckerste. Ein Brot, das ihm gereicht wird. Der Engel kommt und sagt, steh auf und iss. Und er steht auf und isst. Aber Elia wäre nicht Elia, wenn er dann nicht sagt, okay, danke schön und legt sich wieder hin und schläft. Vielleicht hätte er gedacht, ich halluziniere, vielleicht ist das irgendwie eine schräge Nummer. Und dann muss der Engel noch ein zweites Mal kommen und sagen, halt, stopp, mein Freund, iss nochmal und trink nochmal, denn jetzt kommt eine lange Reise. 40 Tage und 40 Nächte. Immer wieder begegnen uns diese 40 Tage und 40 Nächte. Sie begegnen uns mit dem Volk Israel in der Wüste. Sie begegnen uns hier. Sie begegnen uns bei Jesus wieder. 40 Tage und 40 Nächte. Allein. Und was Elia in dieser Zeit erlebt, erfahren wir nicht. Es ist eine Zeit, die mit Sicherheit monotoner nicht sein könnte. Denn morgens aufzustehen, beziehungsweise früh morgens noch vor dem Sonnenaufgang aufzustehen, zu laufen bis ungefähr 11 Uhr, dann Siesta bis 3 Uhr, dann nochmal laufen bis zur Abenddämmerung. Und das ungefähr 40 Tage und 40 Nächte finde ich total spannend. Da war ich nochmal so ganz bei mir, so ab dem 23. Tag. Könnte man so meinen, ne? Ja, aber nicht lachen. Achtet mal darauf, wie viele Leute neuerdings auf die Idee kommen, auf einen Pilgerpfad zu gehen und im Norden Spaniens Richtung Santiago de Compostela zu laufen, zu laufen, zu laufen. Achtet einmal darauf, wie wir das gerade wiederentdecken und wie Menschen begeistert davon berichten. Und nicht nur einer, der ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Ich bin dann mal weg, berichtet, wie das auch einen Menschen verändern kann. Dass wir tatsächlich manchmal in unserem Leben uns auf den Weg machen müssen. Und zwar mit nichts anderem als mit uns unterwegs. Und dort, wo wir unterwegs sind und wo auch mal nicht die Flut von Eindrücken auf uns kommt, wo wir in einer Art von Monotomie, aber auch in einer Art von innerer Leere und Haltung und einer Art von innerer Meditation kommen, etwas tatsächlich passieren kann, das unser Leben verändert. Israel brauchte gerade 40 Jahre in der Wüste. Elia braucht 40 Tage. In der Wüste. Jesus braucht 40 Tage in der Wüste. Und das ist halt auch ein Punkt, dass wir, wenn Menschen einen Burnout erleben, wir dann auch daran denken müssen, was sie brauchen, ist eine Zeit als Auszeit, wo nichts anderes passiert. Wenn Elia vielleicht diese Zeit vorher schon gehabt hätte, wäre es vielleicht gar nicht zum Burnout gekommen. Spekulieren nützt aber nichts. Wichtig ist, dass wir kapieren, dass es Situationen in unserem Leben gibt, wo wir die Freiheit finden müssen, zu sagen, ich brauche jetzt mal 6 Wochen komplett raus. Mit nichts. Komplett raus. Und dann wäre es gut, aber nicht nur die Füße hochzulegen, sondern ich glaube, das in Bewegung sein, sich selber spüren, einfach mit seinem Körper in eine Art von Tritt zu kommen, wo wir leer werden, wo wir aber in Bewegung sind und wo wir einfach tatsächlich nur mit uns zu tun haben, ist etwas, was vermutlich jedem von uns einmal im Leben richtig gut tut. Ich hoffe, ich habe noch die Gelegenheit, selber auch für mich einmal tatsächlich 40 Tage allein unterwegs zu sein. Sieht nicht gut aus mit 4 kleinen Kindern und finanzieller Sicherheit, die auch da sein muss, aber ich hoffe, es gelingt mir nochmal. Das zu erleben, als eine Art Retreat, zu sehen, was mir passiert, wenn ich ins Nichts 40 Tage, 40 Nächte, da passiert ja wirklich gar nichts. Monotoma kann das Leben eines Menschen in diesen 40 Tagen und Nächten nicht sein. Und trotzdem ist genau das die Vorbereitung, die Elia braucht. Die Vorbereitung, die Jesus brauchte, um dann wieder Gott zu begegnen. Das System muss einfach erstmal leer werden. Vielleicht brauchen wir auch 40 Tage, damit unser gesamter Gedankenspeicher so mal richtig auch gelöscht wird. Damit der Verlauf, den wir da so abgespeichert haben, einfach über 40 Tage komplett gelöscht werden kann. Damit wir wieder offen sind für Neues. Und dann ist er am Berg Horeb, dem Berg der Gottesbegegnung. Es ist erstaunlich, wie oft es Berge sind. Ne? Wüste und Berge sind scheinbar die einzigen Orte, an denen diese Art von Gottesbegegnung stattfindet. Berge habe ich erlebt. Ich freue mich einmal auf eine Reise in eine Wüste, um mal das zweite Pendant zu verstehen und zu erleben. Und übrigens, dann wird er auch angesprochen und was dann passiert, ist auch ganz faszinierend. Das machen Menschen nämlich gerne, weil Elia erzählt seine Geschichte. Bin ich ganz alleine gewesen, habe ich das und das gemacht, jetzt will sie mich töten, ich mag nicht mehr, will tot sein. Und wenn wir den Text einmal durchgucken, dann stellen wir fest, dass Elia insgesamt 3-mal diese Geschichte erzählt. Und das ist eine Erfahrung, die auch zu uns gehört, nämlich, dass wenn wir etwas erlebt haben, wir ganz große Schwierigkeit haben, unsere Geschichte wieder loszuwerden. Wir haben unsere Deutungen, wir haben unsere Wahrnehmungen, wir haben auch die Idee, woran Dinge gelegen haben, was der Grund ist, was das Problem ist. Nun könnte man doch meinen, ein guter Seelsorger, wenn Gott ein guter Seelsorger wäre, würde er darauf eingehen und sagen, okay, ich sag mal, was ich von dir verstanden habe, du hast also das Gefühl, es ist so und so gewesen und das ist jetzt deine Lebenswirklichkeit. Einmal nochmal so richtig schön, also spiegeln, zurückgeben und dann gucken, was denkst du denn, was könnte jetzt kommen? Von alledem erleben wir nichts. Gar nichts. Elia kriegt großes Kino. Auf Megaleinwand. Komplett die gesamte Wüste. Er tritt vor diese Höhle, in der er übernachtet hat und erlebt phänomenales Naturschauspiel. Vom Feinsten. Und 3-mal in 3 gigantischen Naturschauspielen kriegt es den ganz kurzen Satz, aber Gott war nicht darinnen. Und dann als vierte Vorstellung kommt dann ja, ist so schön übersetzt, das sanfte Säuseln des Windes. Das heißt, das ist die unterste Stufe von Windbewegung, die wir überhaupt noch wahrnehmen können. Das sanfteste Säuseln des Windes. Übrigens mit einem wunderschönen hebräischen Wort, wo ich gespannt bin, ob ein anderes deutsches Wort auch vielleicht mit dieser Grunderfahrung zu tun hat. Das Wort, was mich dort zu finden ist, nur 3-mal taucht es im Alten Testament auf, heißt Dimama. Dimama. Und ich finde das so spannend, weil das uns bekannte Wort Mama hat ja auch etwas mit dieser Sanftheit zu tun, mit diesem Grundgefühl von Sicherheit und Geborgenheit, aber auch von Sanftheit, wo ich mir vorstellen könnte, dass allein lautmalerisch da etwas passt. Was Elia erlebt es, die Grunderfahrung des Dimama. Und macht einmal diese Übung mit jemandem, den ihr kennt. Wie sanft ein Luftzug sein kann mit einem Blatt Papier. Bis jemand sagt, nee, jetzt habe ich es nicht gemerkt. Achtet einmal darauf, wie sensibel wir sind auf leichteste Luftbewegung. Ein kleines Blatt Papier einmal hoch und runter gefächelt und wir sagen, ja, habe ich gemerkt. Das ist die Lektion, die Elia noch lernen muss. So ist Gott auch. Und Elia muss lernen, pass auf, was du erlebt hast mit dieser Situation da am Berg, ja, am Berg Karmel, mit diesem Feuer. Das kann ich sein. Aber das heißt überhaupt nicht, dass ich immer so bin. Und das Wichtige für ihn ist zu lernen, ich bin ganz genauso in diesem ganz leichten Säuseln des Windes zu finden. Das muss Elia verstehen. Das ist nicht mal eine Ruach, das hebräische Wort für Wind, Hauch, Geist. Das ist noch viel leichter. Und damit lernt Elia das, was wir als Christen auch immer wieder lernen müssen, dass nämlich Erfolg Macht, geglückte Projekte im Reich Gottes überhaupt niemals ein Kriterium für Erfolg waren. Niemals. Und es ist schwer, weil es so menschlich ist. Guck doch mal an und was da boomt und wie die Gemeinde wächst und wie die Projekte sich entwickeln, wie gesegnet wir sind, dann ist das eine ganz große Gefahr, eine große Hybris. Denn es gibt überhaupt keinen Automatismus, dass dieser Erfolg deswegen Segen sein muss, deswegen richtig sein muss oder dass deswegen Gott darin sein muss. Es gibt Projekte, es gibt Erfahrungen, es gibt Menschen, da passiert überhaupt nichts über Jahre und Jahrzehnte. Und Gott kann trotzdem darinnen sein, weil es der Hauch ist, der in diesem Projekt, in dieser Arbeit zu finden ist. Wer es nicht glauben will, lese noch einmal den Propheten Jeremia. Der hat damit am schwersten zu kämpfen. Jeremia leidet Jahrzehnte seiner Berufung, dass er immer nur schlechte Botschaften zu bringen hat, dass er immer nur nicht gehört wird, dass ihm gar nichts Großartiges gelingt und er mehrfach Todeserlebnisse hat, wo Menschen ihn töten wollen und fast gestorben ist. Er leidet wie ein geprügelter Hund und sagt, wäre ich doch in der Gebärmutter meiner Mutter verreckt, wäre mir besser gegangen, sagt ein Prophet Gottes mehrfach direkt. Und macht damit auch deutlich, nochmal, Erfolg ist kein Kriterium in einer christlichen Gemeinschaft. Und am Weg Jesu Christi sehen wir das ja selber. Der Erfolg ist das Sterben am Kreuz. Der Erfolg ist, dass auf die letzte Frage Jesu es keine Antwort gab. Warum? Warum, mein Gott, hast du mich verlassen? Und ich glaube, wir können überhaupt nicht überschätzen, wie wichtig es ist, dass es keine Antwort gab. Es gab keine. Keiner hat eine gehört. Denn an der Warum-Frage zerbrechen Menschen. Warum-Fragen verändern unser Leben überhaupt nicht. Warum-Fragen führen nur dazu, dass wir etwas verstehen könnten von dem, warum unser Leben so ist, wie es ist. Eine Warum-Frage hat aber nie einen Weg, nie eine Lösung in sich, sondern die Gefahr, dass der Status quo begründet und damit gefestigt wird. Nicht warum, sondern wohin bringt uns etwas? Das ist die entscheidende Frage, sowohl am Kreuze Jesu, als auch bei der Geschichte bei Elia. Noch einmal erzählt Elia seine Geschichte, nachdem Gott ihm im Säuseln begegnet ist. Bin ich ganz allein, alle tot und jetzt will sie mich auch töten, alles schlimm. Und wiederum geht Gott nicht eine Sekunde darauf ein. Nicht eine Sekunde. Sondern er bekommt eine abschließende Berufung. Salbe einen König in Syrien, salbe einen neuen König für Israel und dann kriegst du einen Nachfolger und dem kannst du deinen Mantel überwerfen, der heißt Elisa. Und dann, mein Freund, bist du frei. Gehört, gesagt, getan. Das ist das Ende der Geschichte. Wenn Menschen schwach werden in der Gemeinde, davon muss das öffentlich sein. Das ist gut. Denn unsere Kraft ist nicht das, was zählt, sondern die Erfahrung, die Paulus in 2. Korinther 12, Vers 9 beschreibt, wenn er sagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, sagt Gott ihm. Lass dir an meiner Gnade, an meiner Dynamis genug sein, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Kein Problem, kein Widerspruch. Offen damit umgehen. Zweitens, unsere Geschichte, die wir gerne erzählen, warum unser Leben so ist, wie es ist, wird vor Gott eventuell nicht mal ein Nicken finden. weil wir in der Regel damit nur festsetzen wollen, warum etwas so ist, wie es ist. Es interessiert Gott nicht. Gott möchte an der Stelle nicht Mitgefühl und Mitleid, sondern Gott möchte Lösungen anbieten, wie unser Leben sich nach vorne entwickeln kann. Dann heißt es manchmal auch nicht zu lange an unserer Problembeschreibung festhalten, denn sie trifft in der Regel vielleicht einen Teil des Problems, aber sie beschreiben in der Regel keine Lösungen. Aber Gott möchte mit uns Lösungen entwickeln. Und dann drittens, denken wir daran, dass Macht, Kraft und Erfolg menschliche Kriterien sind, die niemals deswegen eindeutig auch Gottes Kriterien sind. Sein Weg in dieser Welt war immer der der Macht und Äußerung, der scheinbar missglückten Projekte, wo dann Gottes Kraft mächtig werden konnte. Wenn uns das gelingen möge, dass wir diese Erkenntnisse in uns wachsen lassen und reifen lassen, freue ich mich, wenn wir vielleicht zum Erntedank davon berichten können, wie wir das Dümmama Gottes in unserem Leben erlebt haben und einen Weg hören konnten, auf den Gott uns setzt, wenn wir dafür offen sind. Amen. Lasst uns gemeinsam singen.